Ja, hallo zusammen. Hier ist der Eigenraum zum vierten Mal. Freue mich, dass ihr da seid. Ich bin Thomas, ich bin Mathematiker und ich frage mich schon so ein bisschen, wie ihr das hier hört. Es gibt diesen Podcast jetzt auf Spotify und sogar auf YouTube. Ich bin da ganz plump und will meine Reichweite vergrößern und da habe ich neulich festgestellt, dass YouTube die zweitgrößte Suchmaschine der Welt ist. Ihr könnt euch denken, was die größte Suchmaschine der Welt ist. Und es gibt tatsächlich Leute, die Podcasts auf YouTube finden. Das ist natürlich nicht die beste Art und Weise, Podcasts zu hören. Wer mich kennt oder viel Podcasts hört, der weiß vielleicht, dass die beste Art und Weise eine Podcast-App ist. Und das würde ich euch auch empfehlen, eine Podcast-App zu verwenden. Bei vielen Handys zum Beispiel ist schon eine dabei. Und es gibt auch in den diversen App-Stores noch bessere. Ich selbst benutze Overcast, was eine App für iOS ist. Und wenn ihr die benutzt, dann merkt ihr sich, was ihr schon gehört habt und schlägt euch auch immer neue Folgen vor, wenn sie dann erscheinen. Und es ist alles ziemlich komfortabel. Also, wenn ihr diesen Podcast auf YouTube entdeckt habt, dann freue ich mich sehr, dass ihr jetzt auch dabei seid und würde mich noch mehr freuen, wenn ich euch dann im RSS-Feed auf einer Podcast-App begrüßen könnte. Da sucht ihr dann einfach nach Eigenraum und zum Beispiel könnt ihr dann die Shownotes direkt sehen in den meisten Apps oder sogar Kapitelmarken nutzen. So, das aber nur zur Vorrede. Nachdem es letzte Woche ja etwas länger und fast schon ein bisschen politisch war, möchte ich euch diese Woche eine Geschichte über Ordnung erzählen. Und die wird hoffentlich auch nicht so lang. Ich habe übrigens neulich gelernt, dass es sowas wie pränumerische Mathematik gibt. Pränumerische Mathematik ist sozusagen der Matheunterricht in der Kita. Ich denke eigentlich, dass Zahlen eine ziemlich primäre Erfahrung sind. Hatten wir ja schon in der früheren Folge dieses Zählen, wenn man nicht so viele Zahlen kennt. Ich habe ein Gummibärchen, ich habe zwei Gummibärchen, ich habe viele Gummibärchen. Ihr erinnert euch vielleicht. Aber naja, am Anfang fängt man in der Mathematik irgendwie auch an mit Sortieren. Ich glaube, pränumerische Mathematik, da geht es um so Farben und Formen. Und das scheint der Matheunterricht in der Kita, ich kenne mich da nicht so aus. Ich habe mal in der Kita Matheunterricht gegeben, aber da ging es auch wirklich um Gummibärchen und Teilbarkeit. Aber es gibt auch pränumerische Mathematik. Naja, also da muss man irgendwie so Sachen sortieren. Sortieren erinnert mich an Puzzle. Ich mache gern Puzzle. Puzzle kennt ihr ja. Das ist so ein kaputtes Bild. Man kauft von Ravensburger ein kaputtes Bild. Und obwohl man es gerade gekauft hat, ist es schon kaputt. Und dann muss man es reparieren, obwohl man es selbst nicht kaputt gemacht hat. Und da gibt es ja so verschiedene Strategien. Die meisten Leute, die sortieren erstmal den Rand raus. Das mache ich auch. Also es gibt auch total Sinn, denn wenn man irgendwie die Randteile erstmal hat, erstmal sind die Randteile leicht zu finden. Und wenn man die hat, dann kann man erstmal so eine Art eindimensionales Puzzle lösen. Also macht einfach die Randteile in die richtige Reihenfolge. Und wenn man dann noch ein Bild hat, ist es meistens leicht, die irgendwie zuzuordnen, in welcher Reihenfolge die kommen. Puzzle mit Bildern sind beliebt. Es gibt aber auch Puzzle ohne Bilder. Neulich hatte ich so ein Puzzle, das hieß Krypt. Ich sage jetzt mal nicht von welcher Firma, aber ihr findet das schon. Das hat den Slogan für Dauerpuzzler, Durchhalter und Dranbleiber und alle, die nie aufgeben. Und der Witz an dem Puzzle war, dass es komplett einfarbig war. Dafür hatten aber die Teile eine ganz interessante Form. Da gab es so verschiedene Bereiche in dem Puzzle. Also, dass in dem einen Bereich die Teile immer eine bestimmte Eigenschaft hatten oder in bestimmte Richtungen ausgerichtet waren. Aber die waren eben alle schwarz in meinem Fall. Aber was für Mathematik steckt eigentlich jetzt so im Puzzeln? Sagen wir mal, man hat jetzt so ein Puzzle vor sich und vielleicht hat man jetzt auch schon den Rand gepuzzelt und will jetzt irgendwie effizient vorwärts kommen. Also eigentlich will man sich ja die Zeit vertreiben mit so einem Puzzle, aber man will ja doch irgendwie effizient vorwärts kommen. Es ist wie so ein kleiner Widerspruch. Aber also sagen wir mal, man hat jetzt so ein 1000-Teile-Puzzle vor sich. Übrigens wusstet ihr, dass die meisten Puzzle nicht die richtige Anzahl Teile auf der Schachtel stehen haben? Denn wenn man jetzt mal 1000 nimmt, dann hat es ja gar nicht so viele Teiler. Versuchen wir mal die Teiler von 1000 kurz zu bestimmen. Ja, ich habe das mal kurz hier für euch gemacht. Also 1000 ist ganz einfach. Das ist nämlich einfach 2 hoch 3 mal 5 hoch 3. Das ist die Primfaktorzerlegung. Also 8 mal 5 mal 5 mal 5. 5 mal 5 ist 25. Und 5 mal 25 ist 125. Und 125 mal 8 ist 1000. Also da stecken nur 2 und 5 drin. Das heißt also, wenn man den Rand jetzt, könnte man es zum Beispiel in 50 mal 20 oder so, also ausgehend davon, dass alle Teile zumindest auf so einem rechteckigen Muster basiert, also dass es ein Produkt von zwei Zahlen ist, die Anzahl Teile, Und dann klappt das meistens nicht, dann sind es irgendwie 1000 Achtteile oder irgendwie eine andere Zahl. Obwohl 1000 ja auch 40 mal 25 ist, was ein schönes rechtwinkliges Format ergeben könnte. Also es ist vielleicht bei 1000er Puzzlen okay, aber 100er Puzzle stellen einen da schon vor eine schwierigere Herausforderung, denn ein 2 mal 50 Puzzle ist vielleicht nicht so interessant. Oder irgendwie jedenfalls anders. Aber das nur am Rande. Also zurück zu unserem Puzzle, sagen wir haben die 1000 Teile vor uns oder 1008 und die meisten Leute fangen jetzt irgendwie an zu sortieren. Ich mache das auch so und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, warum funktioniert das? Warum ist Sortieren bei einem Puzzle so eine effiziente Methode, um vorwärts zu kommen? Und das hat damit zu tun, dass es einfacher ist, zwei 500 Teile Puzzle zu lösen als ein 1000er Teil. Das kann man sich auch leicht überlegen mit so einem Modell. Also mal so eine Überschlagsrechnung oder so ein kleines Denkmodell. Sagen wir mal, man geht irgendwie so vor, dass man sich an irgendeiner Stelle von dem Puzzle befindet und jetzt das passende Teil dazu sucht. Also ich habe mir genau überlegt, ich will jetzt hier, sagen wir mal, den Rand habe ich fertig und jetzt bin ich links oben in der Ecke und suche genau das Teil, was da hinkommt. Da könnte ich natürlich erstmal so ganz doof vorgehen. Ich probiere einfach drei nach alle Teile, die ich noch über habe, durch. Und meine Approximation ist, dass man das jetzt so macht. Also ohne Sortieren gucke ich vielleicht auch die Bilder gar nicht an. Ich probiere einfach die Teile der Reihe nach durch. Jedes Teil durchzuprobieren dauert irgendwie eine bestimmte Zeit. Die ist, nehme ich jetzt auch mal an, für alle Teile gleich. Und nach einer, das ist jetzt Zufall, kann ich Glück haben oder Pech haben, aber über die Anzahl Teile ermittelt sich das alles raus. Ich brauche irgendwie eine konstante Zeit mal die Anzahl der Teile, die noch da liegen. Ja, sagen wir so, im Mittel bin ich immer nach der Hälfte, finde ich das richtige Teil. Für jedes Teil brauche ich 3 Sekunden. Also brauche ich irgendwie 3 Sekunden mal Hälfte der Anzahl der Teile und 3 Sekunden mal Hälfte ist irgendwie dieser Proportionalitätsfaktor. Und mal hat man Glück, mal hat man weniger Glück, aber das mittelt sich eben raus, wenn man es so oft macht. Und man merkt ja auch, dass man dann am Ende immer schneller wird, ja, weil die Teile, die man noch über hat, unter denen man sucht, eben weniger werden. Also kann man das approximieren, indem man diese ganzen Zeiten alle zusammen addiert. Und sagen wir mal, mein Puzzle hat n Teile, dann habe ich jetzt, beim ersten muss ich aus diesen n Teilen, sagen wir, die linke obere Ecke suchen und dann muss ich aus den n-1 verbleibenden Teilen das nächste suchen und jetzt mal habe ich diese Konstante, also kann ich die Konstante ausklammern und summiere einfach n plus n-1 plus n-2 und so geht es immer weiter bis 1. Also summiere ich einfach die Zahlen von n bis 1 absteigend auf, da hat man also die Summe der ersten n Zahlen. Mal diesen Faktor, diesen konstanten Faktor. Und das ist eben dieser kleine Gauss, das soll angeblich der Carl Friedrich Gauss, der berühmte Mathematiker, als Schüler berechnet haben. Und da kommt raus n mal n plus 1 halbe, wenn man die ersten n-Zahlen aufsummiert. Das hat er so gemacht, er nimmt die n, also die, sagen wir mal, er will die Zahlen von 1 bis 100 addieren, nimmt er die 100 mit der 1 zusammen, kriegt er 101, nimmt er die 99 mit der 2 zusammen, kriegt er auch wieder 101. Kriegt er die 98 mit der 3 zusammen, auch wieder 101. Also kriegt er n halbe mal n plus 1, wenn es genau das n gerade war. Oder eben im anderen Fall fügt man einfach noch eine 0 hinzu und kriegt dann n plus 1 halbe Paare mal jedes Paar ergibt n, ergibt auch wieder die gleiche Zahl. Rechnet man das eben aus. Und wie diese Formel jetzt genau aussieht, interessiert mich gar nicht so genau, sondern nur, dass n mal n plus 1 halbe quadratisch in n ist. Also das war meine Zeit für das Auffinden eines Puzzleteils und jetzt möchte ich eben sehen, wie das von dem n abhängt und es hängt quadratisch von diesem n ab. Und wenn ich jetzt zwei 500er Puzzle lösen will, dann habe ich sowas wie 2 mal 500 Quadrat und wenn ich ein 1000er Puzzle lösen will, kriege ich 1000 ins Quadrat und 1000 ist 2 mal 500, also kriege ich 2 mal 500 in Klammern ins Quadrat, was 4 mal 500 Quadrat ist, also doppelt so lange wie meine zwei 500er Puzzle. Natürlich habe ich noch einen gewissen Overhead, also eine gewisse Zusatzzeit, die ich für das Sortieren brauche. Also wenn ich mein 1000er Puzzle in zwei 500er Puzzle aufteilen könnte, angenommen ich wüsste schon, welches die linke und die rechte Hälfte ist, dann hätte ich ja zwei 500er Puzzle, dann würde ich zwar schneller vorankommen, aber irgendwie muss ich das noch schaffen, das in die linke und die rechte Hälfte zu unterteilen. Meine Tante, die macht immer sowas Komisches, wenn die ein Puzzle fertig hat und das wieder einpackt in die Schachtel, dann macht sie zwei Tüten. Eine für die linke Hälfte, eine für die rechte Hälfte. Ich finde das irgendwie ein bisschen übergriffig, aber na gut. Ist auf jeden Fall leichter zu lösen, wie wir uns gerade überlegt haben. Man kann den Vorteil noch verbessern, indem man statt einen Tausender in zwei 500er zu unterteilen, einen Tausender in 10 100er Puzzle unterteilt. Oder noch besser, in 1001er Puzzle. Hä? Moment mal, 1001er Puzzle? Was soll das denn bedeuten? Ja, also da kommt dann der Overhead zum Sortieren richtig zu tragen. Also 1001er Puzzle bedeutet irgendwie sowas wie, man weiß eigentlich immer sofort, welches Teil man nehmen soll als nächstes und muss es nur noch hinsetzen. Dann muss aber das Puzzle schon vorher sehr gut sortiert sein. Aber diese 1000er Puzzle, das bedeutet irgendwie, es gibt eine natürliche Unterteilung der Puzzleteile, die man hat, in so Gruppen, sagen wir von Größe 100, 10 Gruppen von Größe 100. Und man kann sich ganz sicher sein, welches in welcher Gruppe ist. Ich kann mir bei einem Puzzle erstmal a priori nicht sicher sein, welches in der linken Hälfte ist und welches in der rechten Hälfte ist. Das sehe ich einem Teil meistens nicht so leicht an. Aber wenn man ein Bild hat, was sich farblich unterscheidet, starke Kontraste hat oder so, also Farbunterschiede, dann kann man eben sortieren nach den roten Teile und die grünen Teile und bekommt dann eine natürliche Unterteilung in so Unterpuzzle. Naja, und dann hat man eben diese Verbesserung, indem man irgendwie nach Farbe sortiert oder irgendwelchen anderen Informationen. Ich benutze zum Beispiel auch gerne diese Formkriterien. Wichtig ist jedenfalls, dass das Sortieren irgendwie leicht ist und zügig geht. Irgendwie fast schon algorithmisch. Dann habe ich darüber nachgedacht, ob das irgendwas mit Sortieralgorithmen zu tun hat. Ich will auch gar keine große Sortieralgorithmen-Vorlesung halten. Das könnt ihr dann im Informatikstudium machen oder auch im Selbststudium lernen. Das sind so Sachen, die sehr schön auf Wikipedia oder verschiedenen Blogs beschrieben sind. Aber ich möchte euch mal einen Algorithmus vorstellen, der meiner Meinung nach viel zu wenig Bedeutung hat oder viel zu wenig Beachtung bekommt. Und der Algorithmus heißt Slow Sort, also langsames Sortieren. In gewisser Hinsicht ist das ja auch das, worum es beim Puzzeln geht. Ich sage euch erstmal, wie der Algorithmus geht. Slow Sort funktioniert so, man hat eine Liste von Dingen, die man sortieren möchte. Das ist jetzt ein bisschen anders als ein Puzzle sortieren. Man hat nämlich eine Liste von Dingen und man kann für je zwei Dinge sagen, ob eins größer ist als das andere oder ob sie gleich groß sind. Und man möchte die Liste jetzt der Größe nach sortieren. Bei einem Puzzle ist es irgendwie so, dass man nach Kategorien sortiert. Natürlich kann man die Kategorien irgendwie beliebig anordnen und dann wäre es auch so eine, wäre es ein vergleichbarer Algorithmus. Also diese, eine Liste zu sortieren, die, wie man sagt, partiell geordnet ist, also mit so einer ist größer gleich, ist kleiner gleich oder gleich groß Eigenschaft, ist eine Verallgemeinerung von dem, was wir beim Puzzle sortieren machen. Na gut, sagen wir mal, man hat also diese Liste von Dingen, die man sortieren möchte. Und Slow Sort ist jetzt ein rekursiver Algorithmus, der ruft sich also selbst wieder auf. Und der geht vor nach dem Paradigma Multiply and Surrender, also vervielfältige und gib auf. Und das Paradigma bedeutet, dass er nur prinzipiell sinnvolle Schritte macht, also nicht irgendwie jetzt dumm rumwartet oder irgendwelche Endlosschleifen macht. Also der macht schon sinnvolle Schritte, der Algorithmus. Der will aber seine Termination, hört sich auch schon so schlimm an, also das Laufzeitende so lang wie möglich herauszögern. Denn das begreift er eben als Niederlage. Surrender ist der Surrender-Schritt. Deswegen versucht er sich vorher immer zu multiplizieren, also noch sich möglichst oft selbst rekursiv aufzurufen. Okay, also wie geht der jetzt? Wir wollen sortieren. Und dazu bestimmen wir erstmal das Maximum der Liste. Also wir haben unsere Liste und bestimmen nach einem bestimmten Verfahren, das ich gleich noch erkläre, das Maximum. Dann nehmen wir dieses Maximum und platzieren das am Ende der Liste. Und dann sortieren wir den Rest der Liste mit dem gleichen Verfahren. Das ist die Rekursion. Es gibt auch noch eine andere Rekursion in dem Schritt, in dem wir das Maximum bestimmen. Um das Maximum der Liste zu bestimmen, teilen wir die Liste nämlich in zwei Hälften auf und rufen den gleichen Algorithmus wieder rekursiv für die beiden Hälften auf. Und dann haben wir zwei Listen, die sind beide in sich sortiert. Also die haben beide das Maximum ganz rechts oder ganz oben oder eben wir kennen das Maximum von der Liste, von den zwei Listen. Und dann vergleichen wir die zwei Maxima und das ist das Ergebnis, was wir in dem ersten Schritt haben wollen, nämlich das Maximum der Gesamtliste ist das Maximum von den beiden Maxima. Okay, und das nehmen wir nach hinten und machen eben das Ganze. Das hört sich eigentlich gar nicht so schlimm an. Es ist eigentlich so ein ähnliches Verfahren wie Merge Sort, falls es jemand kennt. Merge Sort verfährt die ganze Zeit genauso. Merge Sort führt die beiden Listen zusammen, indem es ausnutzt, dass die schon sortiert sind und die einfach so wie so ein Reißverschluss ineinander führt, sodass die Gesamtliste sofort sortiert ist nach einem Schritt. Das machen wir bei Slow Sort aber nicht. Slow Sort verzichtet jetzt einfach auf diesen mühsamen Schritt des Zusammenführens und ist dadurch konzeptionell viel einfacher. Natürlich haben die InformatikerInnen schon untersucht, wie effizient Slow Sort ist. Und es braucht ungefähr n hoch log n Schritte. Das bedeutet für die Leute, die sich jetzt mit Komplexität nicht so auskennen, das ist ziemlich blöd. Weil normalerweise will man irgendwie so eine Art polynomiellen, also man erwartet irgendwie so ein polynomielles Wachstum. Und n ist wieder die Länge der Liste, die man sortieren will. Und schlechte Sortieralgorithmen haben sowas wie n-Quadrat-Operationen und gute sowas wie n-mal-Logarithmus von n. Und Merge Sort zum Beispiel ist einer in der Kategorie, der sich im Wesentlichen so wie n-mal-log-n verhält und noch viele andere schöne Eigenschaften hat. Slow Sort hat die Eigenschaft aber nicht. Slow Sort ist langsamer als alle polynomiellen Sortieralgorithmen. Man kann das auch genau analysieren mit so Analyse von rekursiven Algorithmen. Mache ich jetzt aber hier nicht. Man kann sich das irgendwie so ein bisschen vorstellen, dass von den zwei Listen, dass eigentlich ziemlich selten was getauscht wird in diesem Algorithmus. Denn von den zwei Listen wird immer nur was getauscht, wenn die beiden maximal in der falschen Reihenfolge sind. Es sind aber eine ganze Menge Vertauschungen nötig. Und dieser Algorithmus, der lässt sich eben Zeit und genießt das Leben ein bisschen. Und das ist vielleicht ganz wichtig in unserer hektischen Wirklichkeit, nicht immer nur auf die Effizienz zu schielen. Man sollte vielleicht auch mal ein Puzzle machen oder was mit Slow Sort sortieren. Und das ist mein Fazit dieses Sortierens. Und daher wünsche ich euch jetzt einen guten Tag, eine gute Nacht, eine gute Zeit und lasst es mal langsam angehen. Ciao.